Die Rhythmen von Mensch und Makrokosmos. Der Mensch ist ja ein geistig, seelisch, physisches Wesen, das lebt in einem Makrokosmos, das der auch ist, ein aus dem Geist hervorgegangener, seelisch, physischer Gesamtorganismus. Und wie der Mensch geschaffen wurde aus dem Geisteswort, so schafft dieses Geisteswort auch fort an uns Menschen. Und ein Wesentliches dieses Menschen- und Weltenwerdens ist der Rhythmus, sich immer wieder wiederholende, aber in Veränderung wiederholende Vorgänge, die auf des Menschen Geist, auf des Menschen Seele und auf den physischen Leib in verschiedener Weise wirken. Menschenseele, du lebst in dem Herzenslungenschlage, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesen fühlen leitet, übe Geist besinnen im Seelengleichgewichte, wo die wogenden Welten werde taten, das eigene Ich dem Welten-Ich vereinen, und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken, denn es waltet der Christuswille im Umkreis, in den Weltenrhythmen Seelen begnadend, durch die Geister Kyriotetes, Dynamis Exousiae, lasset ihr Geister vom Osten befeuern, was durch den Westen sich gestaltet, und das Feuer des Ostens, das aus dem Westen seine Gestaltung empfängt, es spricht in Christo Morimur, das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. So spricht es im Grundstein, der von Rudolf Steiner gegeben wurde, im zweiten Teil. Und der Hinweis auf das Weltenwort, den Christuswillen, der aus dem Umkreis in den Weltenrhythmen wirkt. Und die Welt, wie wir sie kennen, die Sonne, die Planeten und die Erde und der Mond, sie bewegen sich in einer Schraublinienform. Wir können das aus unserem Gesichtspunkt heraus, diese Schraublinienform, die auch von der Sonne durchgeführt wird, nicht erkennen, nicht unmittelbar erkennen. Aber diese Schraublinienform und diese Bewegung über den Sternenhimmel und die Planetenbewegungen, die können wir sehen und auch seelisch über den Sternenhimmel und die Planetenstellungen seelisch erleben. Der Mensch ist ein Mikrokosmos, in dem die makrokosmische Welt Anteil hat, hineinwirkt und schaffend ist. Die geistigen Wesen der Wandel- und Fixsterne wirken an dem Menschenwesen. Also die geistigen Wesen, die das Zentrale, das Wirkliche sind, hinter dem, was wir als Physisches sehen in den Wandelsternen, also den Planeten des Sonnensystems, und was wir sehen aus dem Fixstern oder den Sternenhimmel. So ist das, was wir als Rhythmen in der Welt finden, von großer Bedeutung für den Menschen, wie sich diese Rhythmen auch widerspiegeln im Menschen. So bewegt sich unser Sonnensystem innerhalb von 25.920 Jahren durch den Fixsternhimmel. Dieses entspricht auch geisteswissenschaftlich betrachtet dem vorausbestimmten Alter der Erde in der heutigen Gestalt. wobei wir uns ungefähr etwas über der Mitte dieser Zeitspanne befinden. Der Mensch geht in seinem Leben einen Entwicklungsgang, der bis zum 72. Lebensjahr dauert. Also das sind die wesentlichen Entwicklungsjahre des Menschen bis zum 72. Lebensjahr. Und diese 72 Jahre teilen sich ja, wie bekannt ist, auf in 7 Jahresrhythmen, wo die verschiedenen Wesensglieder des Menschen nach und nach zu einer Art Geburt, zu einer Wirksamkeit kommen. Also der Ätherleib, der Astralleib, das Ich, die Empfindungsseele, die Verstandes- und Gemütsseele, die Bewusstseinsseele, das Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Und 72 Jahre entsprechen 25.920 Tagen, wie der menschliche Atem ungefähr 25.920 Atemzüge pro Tag geht. Die Bahnen der Wandelsterne stehen in einem harmonischen Verhältnis zueinander, die den Harmonien der Musik entsprechen. Also man kann das ja bei Johannes Kepler sehen, der die Harmonien der Planeten gesehen hat, und Sie können das auch heute überall finden, die wunderschönen Figuren, die die Planeten zeichnen in ihren Bewegungen, in ihrer Relativität zur Erde. Der makrokosmische Jahreskreislauf, also die Tierkreise, die Planeten, die Sonne und der Mond sind materielle Ausdrücke von geistigen Wesenheiten, die sich dadurch eben im Physischen ausdrücken. Durch die Bewegung der Erde im Verhältnis zum Tierkreis und der Erde und der Planeten zueinander entstehen unterschiedliche seelische und geistige Wirkungen auf die Erde und den Menschen, wo wir erkennbare Rhythmen haben, wie den Tag, den Mondenumlauf, die Woche und den Monat. Das Jahr und die Sternzeichen können auch gewisse Wirkungen immer dargestellt werden. Wir können jedes Jahr im Jahreskreislauf erleben, einen kalten Winter, in dem alles ruht, die irdische Vegetation zum Erliegen kommt, ein Sprießen, Wachsen, Erblühen im erwarmenden Frühling, ein Fruchten im warmen Sommer, ein Vergehen, Verwelken, Verschwinden im erkaltenden Herbst. Und ein Wiederübergehen in den Winter. Dies muss natürlich je nach Erdenregion unterschiedlich oder gespiegelt gesehen werden. Wir sehen hier den Atmungsvorgang der Erde, das Einatmen des Seelischen der Erde, das Ausatmen des Seelischen der Erde. Der Christus ist der mit der Erde verbundene Geist. In seinem Aus- und Einströmen in die Erde, der ihn begleitende Michael mit dem Ahriman kämpfend. Die Christuswesenheit und der Erzengel Michael machen in gewissem Sinne den Jahreskreislauf der Erde mit. In der Art eines seelischen Atmungsvorganges kommt es zu einer innigen Verbindung mit der Erde und wechselnd dazu zu einem Verbundensein mit dem Umkreis. Die Erde, die ohne vom Seelischen durchdrungen zu sein, in sich nur arimanisch Wesenhaftes ist, wird durch das hereinströmende Seelische während des Herbstes verändert. Durch diese Veränderung wird die Erde so weit von arimanischen gereinigt, dass zur Weihnachtszeit der Christusimpuls, der Ich Bin, in die Erde jedes Jahr aufs Neue geboren werden kann. Der Christusimpuls tritt dann den Frühling hindurch mit dem Seelischen aus der Erde. Dieser Ausatmungsvorgang ist auf seinem Höhepunkt zu Ostern. Der Christus, der ins Grab der arimanischen Erde gelegt wurde, ersteht aus ihr wieder auf. So kehrt das Grablegungs- und Auferstehungsgeschehen jedes Jahr im Makrokosmischen wieder. Die Erde, die ohne die Christuswesenheit in sich nur Sterbendes trägt, sie wird jedes Jahr zu Ostern auferweckt von dem Christus, Danach geht der Atmungsvorgang über Pfingsten weiter. Der Christusimpuls und der ihm voranschreitende Michael gehen aus der Erde heraus und sind weitesten ausgeatmet zu Johanni. Beim Ausgeatmetsein kann der Michael seine im Kampf mit dem Arimanischen verbrauchten Kräfte im Durchdrängt und Durchdrungensein mit Sternen haften, im Sternenhimmel wieder auffrischen. Der Christus ist ganz hingegeben dem Umkreis und tritt in zeitlicher Wechselwirkung mit der Planetenwelt und dem Sternenhimmel. Mit Johanni beginnt wieder der Erden-Seelen-Einatmungsvorgang. Da kämpft der Michael die kosmische Intelligenz mit dem irdisch toten Arimanischen der Welt, um dem Christus das Hineinatmen in die Welt zu ermöglichen. Am Höhepunkt dieses Einatmens, am 29. September, feiern wir das Fest des Erzengel Michael, das des Streiters für den Geist an der Seite des Christus. Da kann der Mensch auf Ostern schauen, auf die Auferstehung des Christus und sagen, er ist auferstanden und kann beruhigt ins Grab gelegt werden. So wirkt der Michael in der Erde, die Erde von dem Drachen, von dem Ahriman reinigend, so dass jedes Jahr zu Weihnachten der Christusimpuls aufs Neue geboren werden kann, in der durchseelten Erde hinein. Der Christus, ziehend, flutend ins Irdische und hinauf in das Kosmische, begleitet von dem in der Erde kämpfenden Michael. Mit der Erde verbunden ist Seelisches, welche das Ätherische der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt durchdringt. Dieses Seelische, wenn es sich aus der Erde hervorhebt, belebt, befruchtet die Erdoberfläche, die Erde wird lebendig. Dieses Seelische, wenn es sich in die Erde zurückzieht, dann erstarrt und verwelkt das Lebendige, das Pflanzenkleid der Erdoberfläche. Tritt Seelisches aus einem physischen Körper aus, wie das beim Menschen während der Nacht ist, so versinkt der Bewusstseinszustand zumeist in einem Schlaf. So kann dieses Heraus- und Hineingehen des Seelischen der Erde als ein Einschlafen, eben das Herausgehen und Ausatmen in der Sommerzeit, Schlafen, Aufwachen, das Hineingehen, Einatmen in der Herbsteszeit, Winterzeit, Wachsein angesehen werden. Im Jahreslauf geht also das Erdenseelische in einem Atmungsvorgang früher aus der Erde in ihr Umfeld hinaus, belebt das Lebendige der Erdoberfläche, eben zum Beispiel die Pflanzen, und geht durch nach dem Ausgeatmetsein im Sommer wieder durch den Einatmungsvorgang Herbst in die Erde hinein. Es ist ein großer, gewaltiger Seelenatmungsvorgang der Erde, der sich auf der Südhalbkugel umgekehrt vollzieht. Wir müssen vergleichen das Hervorkommen und Hervorwachsen der Pflanzen im Frühjahr mit dem, was im Äther und physischen Leib des Menschen beim Einschlafen vorgeht. Und im Herbst wird es so, wie wenn der Mensch, eben Anmerkung, also eben der Ich und der Astralleib, am Morgen untertaucht in den physischen und Ätherleib. Das ist ein Zitat von Rudolf Steiner. So dass wir sagen können, die Erdengeister gehen schlafen im Frühling und wachen auf im Herbst. Aus diesem Erden-Seelen-Atmungsvorgang ergibt sich auch für den Menschen ein sich ständig veränderndes Erleben der Welt, und aus diesem Erden-Seelen-Atmungsvorgang werden auch die wesentlichen Jahresfeste verständlich und innerlich wie auch äußerlich erlebt. Im Herbst atmet die Erde ihr Seelisches ein, die äußere Welt, die Vegetation verwelkt und vergeht, es wird kälter. Zu Weihnachten ist das Erdenseelenhafte ganz in der Erde, mit der Erde verbunden. Zitat: Niedere Geister, die erdgebunden sind in dem elementarischen Reich, die es erdulden müssen während der Frühlings- und Sommerzeit, dass die höheren Geister, die aus dem Weltall herniederströmen, eine größere Herrschaft ausüben, die zu Dienern machen, die dämonischen Kräfte dem Egoismus der Erde selber walten. Zitat Ende. Die niederen dämonischen Elementargeister der Erde, die Geister der Erde, des Wassers, der Luft und des Feuers, werden während der Frühlings- und Sommermonate Diener der höheren Geister, des Geistes, der von der Sonne herabströmt. Im Herbst und Winter können diese niederen Elementargeister ihrem eigenen Egoismus freier ausleben, was dann in absterbenden, unregelmäßigen Wetter erlebbar ist, sind die egoistischen Elementarkräfte und Geister der Erde. Im Frühling und Sommer werden sie von höheren, aus der Sonne herabströmenden Geistern unter Kontrolle gebracht. Es kommt zu Wachsen, Blühen, regelmäßigem Wetter. Wie die Erde diesen Rhythmus hat, so auch der Mensch, der auch in sich keimhaft solche Elementargeister trägt. Er erlebt immer wieder aufsteigenden Leidenschaften, Gedanken, die sich verirren und verwirren, die wie Wind und Wetter in den Herbst- und Winterzeiten unregelmäßig werden. So können wir auch unser Seelenleben ansehen, dass wir es beherrschen lernen müssen, wie dies die Sonne mit der Erde tut in den Frühlings- und Winterzeiten. Weihnachten. Das sind jetzt die verschiedenen Jahresfeste, die im engen Zusammenhang stehen mit diesem Atmungsprozess der Erde. Das Weihnachtsfest steht in einer wesentlichen Verbindung mit dem Jahreskreislauf. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Zur Wintersonnenwende erleben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht. Die Wirkungen der außerirdischen Welt, der Sonne auf die Erde, ist die geringste. Diese Jahreszeit wurde auch schon in den Zeiten vor dem Ereignis von Golgatha gefeiert. Die Menschen, die in den entsprechenden Mysterien ihren Einweihungsweg beschritten hatten, konnten zur Wintersonnenwende erleben, wie die physische Welt am schwächsten war. Und bei entsprechender Entwicklung konnte der Mensch dann zu diesem Zeitpunkt erleben, wie das Materielle der Erde ganz verschwand und eine Geistsonne zu erleben war, in einer imaginativen Anschauung. Zitat: In der Zeit der Wintersonnenwende jenem Zustande genähert hatten, wo der ganze äußere Sinnesteppich abgestorben war, dann hatte man die Fähigkeit errungen, die Sonne zu schauen. Jetzt nicht als eine blendende Wesenheit, wie sie bei Tag erscheint, sondern als blendende An der Sonne war alles Blendende an der Sonne war abgeschwächt. Man sah die Sonne nicht mehr als physisches Wesen draußen, sondern als geistiges Wesen. Man schaute den Sonnengeist. Zitat Ende. Oder Steiner vom 23.03.1910. Es war eine Einweihung in das Erleben des Geistigen, der Sonne und des Sonnengeistes, des Christus. Zitat: Weihnachtsfeier heißt das Fest der Weihenacht, dieser Weihenacht, die begangen wurde in den großen Mysterien. Das sind diejenigen Veranstaltungen gewesen, wo der Initiator in solchen Persönlichkeiten, die dazu genügend vorbereitet waren, den höheren Menschen im Inneren auferstehen ließen. Oder wenn wir ein heutiges Wort gebrauchen wollen, in denen der lebendige Christus im Inneren geboren wurde. Zitat Ende. Und dieser Sonnengeist kam zur Erde und dieses Herabkommen feiern wir heute in dem Weihnachtsfest. Und jene drei Magier, die vor der Krippe erschienen, sie verstanden es, dass aus dem Inhalte der Zeit desjenigen, was das Spiegelbild der Raumkonstellation ist, aus der Zeit Maya heraus sich entwickeln muss, ein Neues, zu dem man hinzutragen hat Vergangenes, Gegenwart und Zukunft. Gold, Weihrauch und Myrrhen. Einsicht in das göttlich-geistige, Gold, Opferdienst, menschliche Tugend, Weihrauch, Verbindung der Menschenseele mit dem ewigen Unsterblichen, Myrrhen. So weist uns das Weihnachtsfest darauf hin, dass in jedem Menschen geboren werden kann und darauf wartet, geboren zu werden, ein höheres Ich. Dieses heilige Weihnachtsmysterium, es besagt uns im Anblicke der Kindheit Christi, dass das wahre Menschsein in uns nicht einfach geboren werden kann, sondern dass es im Innersten der Seele neu geboren werden muss, dass der Mensch im Laufe seines Lebens innerhalb seines seelischen Daseins etwas erfahren muss, was ihm erst zum vollen Menschen macht. So haben wir in den großen christlichen Festen das Feiern der Geheimnisse von Geburt und Tod. Zitat: Wenn Sie nur äußerlich zunächst vergleichend anschauen das Weihnachtsgeheimnis und das Ostergeheimnis, so kann Ihnen auffallen, dass das Weihnachtsgeheimnis eigentlich das Geburtsgeheimnis ist. Es stellt dar die Geburt des Christus Jesus. Damit knüpft es an das Geburtsgeheimnis überhaupt an. Das Ostermysterium knüpft in ebensolcher Weise an das Todesgeheimnis an, indem es festlich sich anlehnt an den Tod des Christus Jesus. Dadurch, dass diese beiden Tore zur unsichtbaren Welt zur Grundlage des christlichen Jahres gemacht worden sind, indem in dieses christliche Jahr eben das Weihnachts- und das Osterfest hineingestellt werden, dadurch knüpft in der Tat die christliche Weltanschauung an das Mysterienwesen der ganzen Welt an. Zitat Ende. Und nach dem Weihnachtsfest, da folgt die Zeit, die ja sich ergibt aus einer Differenz zwischen dem Jahreslauf und dem Mondenlauf. Wenn wir diesen Mondenlauf abziehen, dann bleiben 12 Nächte übrig. Und diese 12 Nächte, die sind zwischen dem Weihnachtsfest und dem Epiphanifest. Die 12 heiligen Nächte, das sind besondere Nächte. In der Zeit nun zwischen Weihnachten und Wintersonnenwende und der Feier der Christusgeburt Epiphanias, in der Zeit zwischen der Nacht vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner, kann der entsprechend entwickelte Mensch nun geistige Erlebnisse eines Zusammenseins mit der geistigen Welt, mit hohen geistigen Wesen haben. Zitat: Was viele Menschen im Grunde genommen hellsichtig geschaut haben, in der Zeit der 13 Nächte, von Weihnachtsabend bis zum Erscheinungsfeste Christi, also der Jordantaufe, dem 6. Januar, da kann die menschliche Seele hineinschauen in die geistige Welt und sieht da das Schicksal der Menschenseele im entkörperten Zustand. Wenn sie durchgeht durch Kamaloka und es ihr dann klar wird, wie ein Verhältnis der höheren geistigen Welten zu den Taten der Menschen hier auf Erden hergestellt wird. Und interessant ist es, dass derjenige, von dem uns nun in diesem Traumlied, also dem Traumlied, das nun folgt von Olaf Esterson, erzählt wird und in dem diese Visionen in dieser nordischen Gegend durch dieses Traumlied zugeschrieben werden. Ein Mensch ist, der den Namen Olaf Esterson trägt. Zitat Ende. Und ich möchte jetzt einige Worte aus dem Traumlied des Olaf Esterson sprechen. So höre meinen Sang, ich will dir singen von einem flinken Jüngling. Es war das Olaf Esterson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Er ging zur Ruh am Weihnachtsabend, und ein starker Schlaf umfing ihn bald, und nicht könnt ihr erwachen, bevor am 13. Tag das Volk zur Kirche ging. Es war das Olaf Esterson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Dieses Traumlied wurde aus dem Norwegischen übersetzt und schildert den Gang durch die geistige Welt. Und es ist wie ein Gang durch die Hierarchien, diese 13 und 12 heiligen Nächte. Jede Nacht von den höchsten Geistern und Sphären bis zu den angeläuten Engelwesen schreitet man Nacht für Nacht herab und durch die geistigen Himmelsleiter der Engelhierarchien. Und nach diesen heiligen Nächten haben wir die Taufe im Jordan, Epiphanias, also das Herabsteigen des Christusgeistes. Weihnachten feiern wir die Geburt des oder der beiden Jesusknaben. 30 Jahre später steht nun der Jesus von Nazareth vor dem Johannes dem Täufer. Im Jesus steht vor dem Johannes eine Menschengestalt, die durch lange Vorbereitungen so weit nun gekommen ist, den höchsten Geist, der je sich auf Erden verkörpert hat, in diesen Jesus einziehen zu lassen. Der Christusgeist zieht in diesen Jesus bei der Taufe. Die Geburt eines höheren Ich, der Jesus, der nun zum Jesus Christus wurde. Weihnachten feiern wir die leibliche Geburt des Jesus, Epiphanias, die geistige Geburt des Jesus Christus. Zitat: Der menschliche Organismus, welcher bei der Johannestaufe am Jordan stand, als das Ich des Jesus von Nazareth aus den drei Leibern fortging, barg nach der Taufe in voller bewusster Ausgestaltung jenes höhere Menschheit selbst, das sonst den Menschen unbewusst mit Weltenweisheit am Kinde wirkt. Aber damit war die Notwendigkeit gegeben, dass dieses mit der höheren Geisteswelt zusammenhängende Selbst nur 3 Jahre in dem entsprechenden Menschheitsorganismus leben konnte. Es musste dann die Tatsache so verlaufen, dass nach 3 Jahren das irdische Leben des Wesens zu Ende war. Was zeigt sich an diesem höheren Ich, das zusammenhängt mit den geistigen Hierarchien und das in den Menschenleib des Jesus von Nazareth in der Zeit eintrat, so dass sein Eintreten dargestellt wird symbolisch unter der Signatur des herabsteigenden Geistes in Gestalt der Taube mit den Worten: Dies ist mein vielgeliebter Sohn, heute habe ich ihn gezeugt. Denn so hießen die Worte ursprünglich. Zitat Ende aus dem Jahre 1913. Wenn man dieses Bild ins Auge fasst, so hat man das höchste menschliche Ideal vor sich hingestellt. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass in der Geschichte des Jesus von Nazareth berichtet wird, in jedem Menschen ist erkennbar der Christus. Mit der Taufe im Jordan trat nun auf ein Mensch, in dem in jedem Augenblick die geistige Welt, der ganze Umkreis Vergangenheit und Zukunft gegenwärtig waren. Zitat: Es stand also dem Täufer gegenüber der Leib des Jesus von Nazareth und in diesem wirkte nun herein die kosmische Individualität des Christus, des Sohnes Gottes. Bei einem anderen Menschen wirken die kosmisch-geistigen Gesetze nur so, dass sie ihn in das Erdenleben hereinstellen. Dann treten entgegen diesen Gesetzen diejenigen, welche aus den Bedingungen der Erdenentwicklung stammen. Bei dem Christus Jesus blieben nach der Johannestaufe die kosmisch-geistigen Kräfte allein wirksam, ohne alle Beeinflussung durch die Gesetze der Erdenentwicklung. Zitat Ende. Es mussten ganz besondere Entwicklungen sein, bis ein Kind wie das Jesuskind geboren werden konnte. Und es mussten ganz besondere Menschenwesen bis zur Johannestaufe in diesem Jesus wirken, damit sich vorbereiten konnte die Geburt des Christuswesens in dem Jesus von Nazareth in seinem 30. Lebensjahr. Zitat, und dann fand jenes Ereignis statt, das ich öfter beschrieben habe als die Johannestaufe im Jordan. Das Christuswesen senkte sich hinab in seinen Leib. So waren die Vorgänge. Jesus war jetzt durchdrungen von dem Christuswesen. Seit jenem Gespräche mit seiner Mutter war gewichen das Ich des Zarathustra. Zitat Ende. Und in weiterer Folge des Jahreskreislaufes haben wir das Jahresfest Ostern. Ostern ist das Fest und das Mysterium des Todes und der Auferstehung, der Leiden des Jesus Christus, des Todes des Jesus Christus am Kreuz, sein Abstieg durch die Erdschichten und seine Auferstehung in neu aufgerichtetem Auferstehungsleib am dritten Tage. Zitat, die große Synthesis von dem Weihnachtsmysterium als Wiederholung der alten Mysterien und dem Ostermysterium als das Mysterium der Zukunft, das Mysterium des auferstandenen Christus. Das wollte Christus vor die Menschheit hinstellen. Das ist das Mysterium des Osterfestes. Das wird die Zukunft des Christentums sein, dass die christliche Idee nicht bloß etwas ist wie eine Kunde von höheren Welten, nicht bloß etwas wie Religion ist, sondern dass die christliche Idee ein Bekenntnis und ein Impuls des Lebens ist. Ein Bekenntnis will der Mensch in dem auferstandenen Christus dasjenige sieht, was er selbst zu erleben hat in aller Zukunft, eine Tat des Lebens, weil der Christus nicht bloß dasjenige ist, zu dem er hinaufschaut, der ihm etwa bloß Trost gewährt, sondern der ihm das große Vorbild ist, dem er nachlebt, indem er den Tod überwindet. Zitat Ende. Gott, der Logos, Christus, der Sohn Gottes, ist im Jesus Mensch geworden. Er erlebte ein unendliches, dreifaches Leiden. Ein Gott, der sich mehr und mehr hineinzwängen musste in diesen einen Menschenleib, dabei immer mehr Mensch wurde und sein Gottsein verlor und die Machtlosigkeit erlebte und das Erleben des tiefen Falles der Menschheit. Die Passion des Jesus Christus, auch ausgedrückt im Passionsweg und Kreuzestod. Zitat, dieses Schmerz erleiden, aber gebar jenen Geist, der beim Pfingstfeste ausgegossen worden ist auf die Apostel. Aus diesen Schmerzen herausgeboren ist die allwaltende kosmische Liebe, die herabgestiegen ist bei der Taufe im Jordan aus dem außerirdischen himmlischen Sphären in die irdischen Sphären hinein, die ähnlich geworden ist dem Menschen, ähnlich einem menschlichen Leibe und die durchgemacht hatte das unendliche Leiden, das sich kein Menschendenken ausdenken kann, die durchmachte den Augenblick der höchsten göttlichen Ohnmacht in jenen Impuls zu gebären, den wir dann als den Christusimpuls in der weiteren Evolution der Menschheit kennen. Nur wenn man das, was im Weltall Mensch ist, in der rechten Weise und innig genug empfinden kann, wird man jener Stimmung gerecht, welche die wahre Weihnachtsstimmung sein soll. Nur wenn man jenes Wunder zu seinem völligen Verständnis bringt, das im Ostermysterium enthalten ist, das Wunder der Auferstehung, dann wird man diesem Ostermysterium gerecht. Und nur wenn man in dem Pfingstfest etwas sieht, was Kraft bedeutet zur Entwicklung unserer Willensimpulse, was unseren Willen hinaushebt über die bloßen Erdeninstinkte, dann sieht man im rechten Lichte dasjenige, was das Pfingstfest sein soll. Zu dem Vaterprinzip des Weltenalls steht in Beziehung der Christus Jesus. Dies vergegenwärtigt uns das Weihnachtsfest. Zu dem, was man gewohnt worden ist, das Sohnesprinzip zu nennen, steht der Christus Jesus in Beziehung, das Vergegenwärtigte aus dem Ostermysterium, zu demjenigen, was die Welt durchwallt und durchwebt als Geist, steht der Christus in der Art in Beziehung, wie es uns das Pfingstmysterium vergegenwärtigt, sagt Rudolf Steiner am 23. Dezember 1920. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Ostermysterium, Christi Himmelfahrt und Pfingstmysterium, das Gehen durch den Tod, die Verklärung des Leibes und das Erwachen des spirituellen Lebens. So stellt uns das Ostermysterium im Zusammenhang mit dem Pfingstmysterium erst eine Ganzheit dar. Wie das menschliche Ich in dem großen Repräsentanten sich entäußert, des niederen, lebendigen Ich, wie es dahin stirbt, um die physische Natur völlig zu verklären und sie wieder zurückzugeben den göttlichen Mächten. Die Himmelfahrt ist das Symbol dafür, wenn der Mensch diesen physischen Leib verklärt hat, zum Geistigen zurückgebracht hat, dann ist er reif, dass sich das spirituelle Leben in ihm ergießt. Und nach den 40 Tagen, die der Auferstandene wandelte mit den Aposteln, ist ja die Zeit von Christi Himmelfahrt. Auch im Jahreskreislauf haben wir Christi Himmelfahrt. Der erste Eindruck, den damals die Jünger hatten, als der Christus in seinem Geistleib seit der Auferstehung am Ostersonntag unter ihnen war, nun nach 40 Tagen sie verließ, wie die hellsichtigen Jünger entschweben sehen zur Himmelfahrt, den Christus in den Wolken, da kam einem der Eindruck entstehen, der Christus wäre nicht bei ihnen, er wäre nicht bei allen geblieben bis an das Ende aller Tage, wie wenn wir von ihm verlassen werden. Aber dieser Eindruck trügt. Betrachtend die Erden- und Menschenentwicklung über die Verkörperungen, die der Erde vorangegangen sind, die alte Saturn, alte Sonnen- und alte Mondverkörperung, wo dem Menschen ein Wärmeleib, danach ein Wärme- und Luftleib, danach ein Wärme-, Luft- und Wasserleib eingegliedert worden ist, wie dann auf der Erde hinzukam noch der feste Erdenleib, dann geht diese Entwicklung des Menschen in einem Heranwachsen des Menschenleibes bis zum atlantischen Zeitraum hin. Danach sieht man zum einen das wieder älter werden der Erde und auch des Menschenleibes. Die Erde, der man schon in den toten Gesteinen ihr langsames Sterben ansieht. Und den Menschenleib, der seinen Höhepunkt überschreitende physische Leib, und man kann sehen die Schäden, den der physische Leib durch den Sündenfall, durch das luziferische und arimanische Wirken bekommen hat, so dass der menschliche Leib schon einige Jahrhunderte nach der Zeitenwende, wenn das Ereignis von Golgatha nicht eingetreten wäre, wenn der Christus nicht wieder aufgerichtet hätte den physischen Leib des Menschen, wenn er nicht auferstanden wäre im Auferstehungsleib, im neuen Phantom des physischen Leibes, dann wäre dieser physische Leib nicht mehr imstande gewesen, des Menschen geistig-seelische Wesenheit aufnehmen zu können. Der Mensch, die Menschheit hätte sich nicht mehr verkörpern können auf der Erde. Die Erde wäre wüst und leer geworden. Das sahen die Jünger im Geistigen zu Christi Himmelfahrt, wie die physischen Leiber der Menschen zerfallen wäre, wenn der Christus durch seine Opfertat, durch das Mysterium von Golgatha nicht den unverweslichen Leib, den Phantomleib des physischen Leibes wieder aufgerichtet hätte. Und wie damit die Ätherleiber der Menschen nicht mehr sich verbinden hätten können mit dem physischen Leib. Wie dieser Ätherleib hingezogen wäre zur Sonne. Zitat, der ätherische Leib will fortwährend zur Sonne streben. Der ätherische Leib des Menschen strebt zu Christus hin, indem er sonnenwärts strebt. Zitat Ende. Wäre der Christus verbunden geblieben mit der Sonne, hätte er sich nicht verbunden mit der Erdenentwicklung und mit der Menschheit, wären die physischen Leiber der Menschheit bald so geworden, dass sich die Menschheit nicht wieder verkörpern hätte können. Und die Ätherleiber wären zum Christus gezogen, zur Sonne entschwebt, dadurch, dass der Christus den neuen, unverweslichen physischen Leib, den neuen Adam, als Auferstehungsleib gebildet hat, dass dieser Leib den Menschen als neuer physischer Leib zur Verfügung steht, können wir uns bis zum Ende der Erdenentwicklung wiederverkörpern und die Ätherleiber entschwinden uns nicht zur Sonne hin, sondern werden festgehalten von dem Sonnengeist von dem Christus, der seit dem Mysterium von Golgatha mit der Erde verbunden ist. So kann man mit Recht sagen, Zitat, der Christusimpuls aber hält den Menschen auf der Erde fest, Zitat Ende. So konnten die Jünger zu Christi Himmelfahrt sehen, die kosmische Tatsache, die ihre Gültigkeit und Wirkung für die ganze Menschheit hat. Der Christus hat durch seine Tat der Menschheit ihren physischen Wohnort, den physischen Leib und den Ätherleib gerettet. Zitat, das ist das gewaltige Bild, die Rettung des physisch-ätherischen des Menschen durch den Christus im Himmelsfahrtsbilde. Zitat Ende. Und zu Pfingsten im Jahreskreislauf sehen wir, wie Christi Himmelfahrt zeigte den Jüngern, wie der Christus bis zum Ende aller Tage dem Menschen einen neuen physischen und den ätherischen Leib schenkte, egal wie sie an das Mysterium von Golgatha glauben oder nicht. Dies würde für die Menschen bedeuten, dass sie in ihren Verkörperungen im Wachzustand eine Verbindung mit dem Christusimpuls über ihren physisch-ätherischen Leib haben könnten, nicht aber haben könnten im Geistigen. Sie würden verlieren den Zusammenhang im Geistig-Seelischen mit dem Christus, wenn sie nicht diesen Zusammenhang finden würden im Schlafzustand. Zitat, für das Geistig-Seelische ist es aber notwendig, dass der Christusimpuls sich auch in den Schlafzuständen in die Seele des Menschen senken kann. Dazu ist notwendig, dass der Mensch wissentlich sich bekennt zu dem Inhalte des Mysteriums von Golgatha. Zitat Ende. So ist der Mensch mit seinem physischen und ätherischen unbewusst verbunden mit dem Christusimpuls. Er muss aber, um sein seelisches und sein Ich mit dem Christus verbinden zu können, sich durch das Bekenntnis zum Christusereignis während des Tagesbewusstseins in eine solche Seelenstimmung bringen, dass der Christusimpuls sich im Schlafe in seine Seele sich senken kann. Zitat, dass das geschehen kann, dazu vollendete der Christus Jesus seine Tat auf Golgatha und er vollendete sie so, dass er 10 Tage nach dem Himmelfahrtsereignis den Menschen die Möglichkeit sandte, nun auch mit dem innerlichen Geistig-Seelischen, mit dem Ich und dem Astralleibe, sich mit dem Christusimpuls zu durchdringen. Das ist das Bild von dem Pfingstfeste, das Durchdringen des Geistig-Seelischen mit der das Mysterium von Golgatha verstehenden Kraft, die Sendung des Heiligen Geistes. Zitat Ende. So muss der Mensch als Einzelner, als Individualität den Weg durch den Geist innerlich, geistig, seelisch zum Verständnis des Christusmysteriums finden und sich so mit dem Christusimpuls sich verbinden. Das Pfingstgeheimnis sagt der Menschheit, wie ihr seelisch-geistiges nur Anteil haben kann an den Früchten des Mysteriums von Golgatha, wenn sie sich jeweils als jeweils einzelner, selbstbewusster Mensch zu der Geisterkenntnis durcharbeitet, zu einem Anerkenntnis des Inhaltes des Mysteriums von Golgatha. Wie das pfingstliche Wahrspruchwort ausdrückt, dass der Mensch sich aus dem physisch-sinnlichen erheben kann, wenn er beginnt, sich mit dem Geistigen zu verbinden. Und das Wahrspruchwort für Pfingsten von Rudolf Steiner möchte ich jetzt hier sprechen. Wesen reiht sich an Wesen in Raumes Weiten. Wesen folgt auf Wesen in Zeitenläufen. Verbleibst du in Raumes Weiten im Zeitenlaufe, so bist du, o Mensch, im Reiche der Vergänglichkeit. Über sie aber erhebt deine Seele sich gewaltiglich, wenn sie ahnend oder wissend schaut, das Unvergängliche, jenseits der Raumesweiten, jenseits der Zeitenläufe. Der Mensch läuft Gefahr, immer mehr zu vereinzeln. Viele haben sich schon so etwas wie eine eigene Religion zusammengedacht und sehen sich selbst als höchstes Ideal. So hält der Mensch bereits vielfach geistige Zusammenschlüsse nicht mehr aus. Hier kann nur innere Erkenntnis helfen. 3 mal 3 ist gleich 9, stimmt für alle. Hier braucht man sich nicht abzustimmen, es entstehen keine Meinungsverschiedenheiten. Solcher Art sind alle geistigen Wahrheiten. Ein Zusammenschluss in Übereinstimmung geistiger Tatsachen führt zur absoluten Einigkeit, Friede, Harmonie. Es gibt keine 2 Meinungen über eine Wahrheit, ohne dass eine falsch ist. Das ist die Pfingstgemeinde, der Heilige Geist, der sich herniederließ. Dadurch entwickelte sich gemeinsame Empfindung inbrünstiger Hingabe und Liebe. Und im Jahreskreislauf kommen wir dann zum Hochsommer, zur Sonnenwende, zur Johanni. Zu Johanni ist die Pflanzenwelt zum größten Wachsein gegenüber der Sonne und dem Kosmos erhoben. Da nimmt die Pflanze die Sonne und den Kosmos am stärksten wahr. Das ganze rege Wachsen, das den Eindruck macht, als wenn der Kosmos mit seinen Sonnenwirkungen die Erde aufriefe, sich dem All zu öffnen, dieses Ganze tritt dann ein zur Johanniszeit. Zur Johannizeit, Zitat Ende. Es ist die Zeit, in welcher der Mensch sich in ein freies Verhältnis setzen kann zwischen irdischen Verhältnissen und kosmischen Gegebenheiten, sich überwindend über die Übel der Welt zu jammern, hin zu einer ausgeglichenen, selbstüberwindenden Stimmung, das Gegenwärtige als das hinnimmt, was es eben ist, und dieses versucht aus eigenen Kräften in ein neues, sinnvolles Verhältnis mit geistig-göttlichen Welten zu bringen. Der Mensch, der sich selbst überwindet, der Bestehendes, wie es auch immer sein mag, liebevoll durchdringen kann und mag, der ist dann in der Lage, sich hineinzuversetzen in die Paulus-Stimmung. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Im jährlichen seelisch-geistigen Atmungsvorgang der Erde ist Johanni zur Sommersonnenwende der Höhepunkt des seelisch-geistigen Ausgeatmetseins der Erde. Das Erleben der geistigen Welt, die Eindrücke des Frühlings, der sinnlichen Welt werden schwächer, das Erleben der geistigen Welt stärker. Johanni-Stimmung müssen wir empfinden als den Eingang in Geistesimpulse und als den Ausgang aus Sinnesimpulse, sagt dazu Rudolf Steiner. Diese Stimmung haben wir in alten Zeiten hellsehende und eingeweihte Menschen erlebt. Zitat, sie haben ihre eigene Seele mit der Erdenseele in dieser Zeit hingegeben, gefühlt den kosmischen Weiten. Sie haben sich lebend gefühlt, nicht innerhalb des Irdischen, sondern in den kosmischen Weiten. Zitat Ende. Für die hohen, mit der Erdenentwicklung verbundenen geistigen Wesen und auch für die Menschen ist es eine Zeit des Verbundenseinkönnens mit der geistigen Welt. Ein Wiederkräftigen und Stärken an der geistigen Welt. Zitat Osterfest, das war ein unmittelbares Erleben für den früheren Menschen, es war ein Wiederaufgenommenwerden in die Himmel nach den Abgeschlossensein im Winter und zur Johanneszeit ein seliges Sich-Fühlen in dem in den Himmeln webenden Göttlichen, in den göttlichen Seligkeit, die Vereinigung mit dem wirklich geistig Göttlichen, von dem sie zu Weihnachten nur die Erinnerung hatten und in das in sich hineinlebten zur Frühlingszeit, die älteren Sommersonnenwende, war ja zunächst so, dass sie gefeiert wurde wie ein inneres Aufsuchen der Vereinigung mit dem Göttlichen, bei dem man mitfühlte, wie wenn die Erde nicht in sich abgeschlossen wäre, sondern wie wenn die Erde nun ein im Kosmos wirkendes Wesen wäre und der Mensch mit seinem ganzen Wesen mit dazugehörte zu diesem kosmischen Erlebnis, sagte Rudolf Steiner. Wenn der Mensch schläft, sind sein Ich und Astralleib hingegeben der geistigen Welt. Physischer und Ätherleib schlafen. Ähnlich angesehen kann das bei den Wesen der Erde werden. Im Sommer ist das Seelische der Erde ausgeatmet. Hohe geistige Wesen können direkt in die Natur der Erde eingreifen und das Leben von Pflanzen und Tieren hervorrufen. Das Geistige wirkt während des Sommers in der schlafenden Natur erleben. Wir haben den kosmischen Willen unten und die kosmische Intelligenz oben. Natürliches ist mit dem Moralischen verwoben. Zitat, die alten Eingeweihten haben besonders lebhaft, namentlich in den nördlichen Gegenden Europas, den inneren Sinn und Geist dieser Zeit, unserer Junizeit, gefühlt. Sie haben ihre eigene Seele mit der Erdenseele in dieser Zeit hingegeben, gefühlt den kosmischen Weiten. Sie haben sich lebend gefühlt, nicht innerhalb des Irdischen, sondern in den kosmischen Weiten. Zitat Ende. Dieses Verbundensein im Sommer mit geistigen Welt im Ausgeatmetsein und das Wirken der geistigen Welt in der Natur kann zusammengefasst werden mit: Es werden Stoffe verdichtet, es werden Fehler gerichtet, es werden Herzen gesichtet. Ein Wahrspruch bei Rudolf Steiners. Und nun möchte ich sprechen die Worte des Hochsommer-Uriel-Imagination. Mysterien der Höhen, schaue unser Weben, das leuchtende Erregen, das wärmende Leben, Mysterien der Tiefen, lebe irdische Haltendes und Atmendes Gestaltendes als wesenhaft Waltendes, Mysterium der Mitte oder des menschlichen Inneren, fühle dein Menschengebeine mit menschlichem Scheine im waltenden Welten vereine. Wie eine kosmische Behauptung dieser Mysterien in das Ganze hineinklingend, wie mit Orgel und Besaunen Tönen. Es werden Stoffe verdichtet, es werden Fehler gerichtet, es werden Herzen gesichtet. Und im Beginn des Herbstes, am 29. September, haben wir dann im Jahreskreislauf Michaeli. Die Erde durchlebt innerhalb des Jahreskreislaufes das Wirken und Walten geistiger Wesenheiten auf Erden und aus dem Kosmos. In der Winterzeit ist das irdisch-geistige ganz abgeschlossen von der außerirdisch-übersinnlichen Welt. Im Sommer ist sie ganz hingegeben den Walten höherer geistiger Wesenheiten. Der Mensch, Der in sich eine entsprechende Wahrnehmungsfähigkeit und Stimmung entwickelt hat, kann diesen Jahreskreislauf und das Walten der mit ihm verbundenen hohen geistigen Wesen, wie ja, namentlich dem Erzengel Michael und dem Christuswesen, miterleben. Zitat: Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Der Mensch erhebt sich mit seinem Seelischen innerhalb der Vollausatmung des irdisch-seelischen hinaus in das Kosmische, durchdrängt und durchdringt sich mit dem Sternenhaften, nimmt den Atem der Welt mit dem Erdenatem selber auf, durchdringt sich mit dem Österlichen und mit dem, womit er begonnen hat, sich zu durchdringen seit der Osterzeit, steht er am stärksten drinnen zur Johannizeit, muss dann zurückkehren mit der Erdenseele und zugleich mit seinem eigenen Seelenhaften in die Erde, ist aber angewiesen darauf, dass Michael ihm zur Seite steht, damit er in der richtigen Weise eindringen kann in das Irdische nach Besiegung des Arimanischen durch die Michael-Kräfte. Zitat Ende. Das ist die Michael-Qualität des Kampfes des geistig-übersinnlichen mit dem irdisch-arimanischen. Zitat: Wie in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Michael-Kraft in der Art, wie das eben für unsere Zeit sein muss, dem Kampf mit dem Drachen, den Kampf mit den arimanischen Mächten aufnimmt, muss man sich doch selber einfügen in den Sinn der Erden- und Menschheitsentwicklung, indem man mit dem eigenen Bewusstsein in der rechten Weise an diesem kosmisch-geistigen Kampfe teilnimmt, der Michael-Tag. Er ist dazu berufen, aus dem Einsehen des ganzen Sinnes der irdisch-kosmischen Jahresatmungszuges immer mehr und mehr das Ergänzungsfest für das Osterfest zu bilden. Zitat vom 31. März 1923. Zur Michaelzeit beginnt im Jahreskreislauf dieser Kampf, der aus dem geistigen zurückströmenden Kräfte mit dem arimanisch-irdischen Kräften. In dem Jahresfestesgedanken der Herbstsonnenwende muss die Seele ihre Stärke fühlen, indem nun nicht appelliert wird an ihr Anschauen, sondern an ihren Willen. Nimm den die arimanischen Mächte besiegenden Michel-Gedanken in dich auf, jenen Gedanken, der dich kräftig macht, Geist Erkenntnis hier auf Erden zu erwerben, damit du die Todesmächte besiegen kannst. Wir haben heute eine menschliche Gesellschaft, welche die naturwissenschaftliche Erkenntnis, die naturwissenschaftlichen Theorien und Weltbilder als ihre höchste Erkenntnis ansieht. Eine Gesellschaft, die in jeder Art von religiöser, spiritueller, geistiger Erkenntnis ablehnt. Mehr noch, sie in den Bereich von Unsinn, Unwissenschaftlichkeit oder Wahn abtun wollen. Hier braucht es Erkenntnisfähigkeit, Erkenntnismut und Mut, geistige Wahrheiten auszusprechen. Für dieses Eintreten, für die Geisterkenntnis, für eine Wissenschaft vom Geist steht der Erzengel Michael. Zitat: Es ist natürlich für die heutige Anschauung Wahnsinn, aber es ist gerade die Wahrheit. Wenn man einsehen wird, dass man Naturwissenschaft braucht, damit man an diesem Gegenbilde der Wahrheit den Stoß bekommt zur Wahrheit hin, dann wird die Kraft entwickelt sein, die symbolisch angedeutet werden kann in der Überwindung des Drachen durch den Michael. Das aber wird beim Michaelfest ganz besonders in Betracht kommen, dass das wird sein müssen ein Fest zu Ehren des menschlichen Mutes, der menschlichen Offenbarung des Michael-Mutes. Denn was ist es, was heute den Menschen von der geistigen Erkenntnis zurückhält? Seelische Mutlosigkeit. Wie es ein Fest des Seelenmutes, der Seelenkraft, der Seelenaktivität sein muss, was wir als Michael fest auffassen können. Zitat Ende. Für die Fort- und Höherentwicklung der menschlichen Kultur und der menschlichen Wesenheit ist die Verbindung mit der geistigen Welt wesentlich. Der einzelne Mensch und die menschliche Gesellschaft müssen mehr und mehr als Einzelner zu einem geistgerechten Dasein finden und als Gemeinschaft zu einem geistgerechten Organismus werden. Die Naturwissenschaft und das Vergangene bieten nichts zur Lösung zukünftiger sozialer und menschlicher Probleme an, wie wir heute ja so schrecklich erleben können. Sie bieten nur arimanische Lösungen, welche die menschliche Kultur in eine tote, unfruchtbare Maschine verwandeln. Michael-Kultur bedeutet Geisterkenntnis und das Aufnehmen neuer geistiger Impulse, die zu einem neuen, menschengerechten, sozialen Miteinander führen können. Nur aus der geistigen Welt können Impulse zu einer neuen Wissenschaft, einer neuen Technik und einer neuen Sozialkultur kommen. Zitat, alles, was die Menschen erhoffen von einer Erneuerung des sozialen Lebens, es wird nicht kommen von all den Diskussionen und von all den Institutionen, die sich auf äußerlich Sinnliches beziehen. Es wird alleine kommen können, wenn ein mächtiger Inspirationsgedanke durch die Menschheit geht, wenn ein Inspirationsgedanke die Menschheit ergreift, durch welchen wiederum moralisch-geistiges unmittelbar im Zusammenhange gefühlt und empfunden wird mit dem natürlich-sinnlichen. Das Michael-Fest als ein Fest der Wissenschaft vom Geist, von der Erkenntnis des Weltenaufbaus aus Geist, Seele und Leib und dieser Dreigliederung bis hinauf zu den höchsten göttlich-geistigen Hierarchien. Dass in der Tat alles Leben auf der Betätigung und dem Ineinanderwirken von Urdreiheit beruht, dann werden wir, wenn wir das Michael-Fest so inspirierend haben, dann werden wir eine Inspiration, einen Naturgeistimpuls haben, um in alles zu beobachtende und zu gestaltende Leben die Dreigliederung, den Dreigliederungsimpuls einzuführen. Und von der Einführung dieses Impulses hängt es doch zuletzt einzig und allein ab, ob die Niedergangskräfte, die in der menschlichen Entwicklung sind, wiederum in Aufgangskräfte verwandelt werden können. Zitat Ende. Lebt der Mensch verkörpert in der irdischen sinnlichen Welt und denkt er die Welt naturwissenschaftlich, dann sind seine Gedanken tot. Sie sind die Leichname vorgeburtlich lebendiger Gedanken. Erheben wir unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, unser Denken wieder zur spirituellen geistigen Welt, wird unser Denken wieder von lebendigen Gedanken der geistigen Welt erfüllt. Dann wird unser Denken wieder leuchtend werden. Das ist das Ziel Michaels. Zitat, und es würde dann jene Leuchtgedanken des Michaels, die ersten Ankündiger sein des Wiedereindringens des Menschen in die übersinnlichen Welt, um jenes Fest mit vollem Bewusstsein zu begehen, das im Kalender am Ende des September, im Beginne des Herbstes steht, das Michaelsfest. Zitat Ende. Fühlen wir das Lebendige am irdischen Sein in dem Erleben des lebendigen Jahreskreislaufes und beginnen zu erkennen die Welt als geistige Welt. Dann können wir uns mit der richtigen Gemütsstimmung erfüllen zum Feiern des Michaelfestes und so können wir darauf hinweisen, dass dasjenige, was zu einem Michaelfest führen kann, ein menschliches Gemütsereignis sein muss, das Gemütsereignis, das in der angedeuteten Weise den Jahreskreislauf wiederum wirklich als ein reales erlebt. Zitat Ende. Das Michaelfest ist ein Fest des Sozialen, des Zusammenwirkens von Wissenschaft, Kunst und Religion. Ein Ruf der versammelten Menschengemeinschaft nach Hereindringen der geistigen Welt in die irdische. Ein Ruf nach Geisteswirksamkeit und Geisterkenntnis. Das Soziale, zu dem der Mensch in Zukunft fähig sein kann, ist in einer pervertierten Art aufgetreten als der Kommunismus, der die Religion tötet, der Kunst jede geistige Substanz nimmt und die Wirtschaft in eine seelenlose, unfruchtbare Maschine verwandelt. Anders das, was wir mit einem neuen Michaelfest feiern wollen, die Geisterkenntnis, die zu neuer Christus durchdrungener Religion führt. Eine Kunst, die Geistiges und Sinnlich-Physisches im neuen Schaffen verbindend darstellt. Eine Wissenschaft des Geistes, eine Gralswissenschaft und eine Wirtschaft, die vom Geisteswirken, von neuen Sozialimpulsen in den tätigen Menschen und im Wirtschaftsorganismus erfüllt ist. Eine dreigliedrige Menschengesellschaft, in der der Geist wirkt und der das Tun der Menschen befruchtet, zum Ausdruck gebracht in einem neuen Michaelfest. Zitat: Schön, ungeheuer schön wäre es, wenn dieses Michaelfest Ende September mit aller menschlicher Herzenskraft gefeiert werden könnte. Zu einem Michaelfest gehören Menschen, die alles das in ihren Seelen voll erfüllen, erfühlen, was im Inneren des Menschen das Geistbewusstsein rege machen kann. Zitat Ende. Das ist es. Dann das neue Michaelfest. Eine Darstellung der Wissenschaft aus Geisterkenntnis heraus, einer übersinnlichen, geistwahrnehmenden und geistdurchdrungenen Kunst und Kunstdarstellung und eines sich im Sinne der Christuserkenntnis weiterentwickelten Christentums, einer Wissenschaft des Grals. Wenn diese drei auftreten, in einem gemeinsamen, frohen Zukunftsmute des Eintretens für den Geist, dann wird das neue Michaelsfest von solchen Menschengemeinschaften gefeiert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie meinen Worten zu den Jahresfesten und dem Jahresrhythmen und Jahreskreislauf zuhören mochten.